Amén.
Heile uns. Amen. Wir wollen rein sein. Amen. Die Liebe zum Vater haben. Amen. Wir danken dir für dein Sprechen. Danke, dein Wort heute ist aktuell, ist wirksam und es ist scharf. Herr, wir beten auch, dass du uns zeigst, Herr, dass wir, wie wir alle überwinden, Herr. Danke, du rufst in dieser Zeit, uns zu überwinden durch dein Wort.
Amen.
Herr, mach uns zu Überwinder.
Amen.
Wir möchten das alles ergreifen, was du uns zeigst, Herr.
Amen. Herr, wirkt auch noch mehr in unserem Herzen diese Absolutheit gegen die Welt.
Amen.
Herr, wir wollen treue Zeuge Antipas sein.
Amen.
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 Ja, Herr, wir wollen dein Wort als ein zweischneidiges Schwert erfahren.
Amen.
Herr, dass es uns heilt.
Amen. Amen. Ja, lasst uns die Verse aus dem Sendschreiben nochmal lesen, ab Vers 14. Also Offenbarung 2, Vers 14 und 15. Wollt ihr nebenan mal lesen?
Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, die an der Lehre Bileams festhalten, welcher den Balak lehrte, einen Anstoß vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Tue also Buße, wenn aber nicht, werde ich schnell über dich kommen und werde Krieg gegen sie führen mit dem Schwert meines Mundes.
Amen. Amen. Ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, die an der Lehre Bileams festhalten, welcher den Balak lehrte, einen Anstoß vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Ja. Das ist das, was der Herr gegen diese Gemeinde hat. Und ihr auch sagt, das ist euer Problem. Und um das zu sehen, was das bedeutet und was es auch für uns heute zeigt, die Lehre Bileams, müssen wir ein bisschen in die Geschichte von Bileam reinschauen. Und das ist in 4. Mose 22. Das ganze Kapitel. Und wir lesen ein paar Verse daraus. Und zwar so ungefähr ab Vers 4. Und es war so, dass Gott ja Israel verheißen hat, dass sie ins gute Land einkehren sollen. Und sie haben auf dem Weg dorthin schon gegen viele Völker gewonnen und sie vernichtet. Aber als sie kurz davor waren, reinzugehen, gab es noch die Moabiter. Und ihr König, der Balak, hatte gehört, was Israel gemacht hat. Und er und sein Volk hat sich sehr gefürchtet vor Israel. Und er wusste, das reicht nicht alleine, sie mit dem Schwert zu besiegen, sondern es muss noch mehr passieren. Und deswegen hat er einen Propheten rufen lassen, der heißt Bileam. Und Bileam war ein heidnischer Prophet. Das hat bei ihm bedeutet, dass er unter den Heiden gelebt hat, also nicht beim Volk Israel, aber dennoch ein Prophet war, der das Wort von Gott sogar empfangen hat. Und Balak lässt jetzt zu Bileam senden. In Vers 5 heißt es, und er, also Balak, sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Fluss Euphrat im Land der Kinder seines Volkes liegt, um ihn zu rufen, und er ließ ihm sagen, Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen. Siehe, es bedeckt das ganze Land und lagert sich gegen mich. So komm nun und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land treiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Er wusste, er braucht mehr als nur die Heereskraft, sondern er braucht Bileam, der dieses Volk verflucht. Und jetzt kommt in dem nächsten Vers, ist ein entscheidendes Problem, was bei Bileam war. Und zwar gehen die Ältesten der Moabiter hin mit den Ältesten der Midianiter und sie hatten den Wahrsagelohn in ihren Händen. Und sie kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. Ja, weil Bileam hat gegen Geld das Wort des Herrn weitergegeben. Und das war damals üblich, der Wahrsagelohn, den gab es öfter. Aber das, jetzt sehen wir in Vers 8, was das wirkliche Problem war. Und zwar heißt es, er sprach zu ihnen, bleibt hier über Nacht, ich will euch antworten, wie der Herr zu mir reden wird. So blieben die Fürsten der Moabiter bei Bileam. Und dann redet Gott mit Bileam und fragt ihn, wer sind diese Leute bei dir? Und dann sagt er, ja, das sind die, die aus, das ist der König Balak, der dorthin gesendet hat. Und dann spricht Gott zu ihm, du sollst nicht mit hingehen, Vers 12. Geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Das ist eine sehr klare Ansage. Der Herr segne dieses Volk, er wird dieses Volk nicht verfluchen. Und im nächsten Vers sagt dann Bileam aber nicht, der Herr hat mir gesagt, dieses Volk ist gesegnet, sondern er sagt in Vers 13 am Ende, der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Und dann gehen sie auch wieder weg, aber sie kommen wieder. Und zwar besteht Balak darauf und sendet Leute, die Fürsten aus seinem Volk, die noch mit mehr Geld und mit mehr Geschenken kommen. Und sagt auch zu Bileam, ich will dir sogar große Ehre erweisen in Vers 17. Und alles tun, was du mir sagst. Und in Vers 18 sagt Bileam dann noch, selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Und das ist auch die richtige Antwort. Das ist die Haltung, wenn jemand kommt und so etwas sagt, ich gebe dir Geld dafür, dass du das machst. Aber jetzt sieht man, dass in Bileams Herz, dass das nicht sein Herzzustand war, was er dort gesagt hat. Es war zwar richtig, aber sein Herz, da war was anderes drin. Und in Vers 19 sagt er nämlich, bleibt doch auch noch ihr hier über Nacht, damit ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Ja, warum muss der Herr jetzt weiter mit ihm reden? Es ist doch eigentlich gesagt gewesen. Der Herr hat ihm gesagt, zieh nicht mit ihm. Dieses Volk ist gesegnet, es soll nicht verflucht werden. Aber Bileam sagt trotzdem, ja, bleib doch noch mal hier. Und ich schaue mal, was der Herr noch weiter mit mir reden wird. Und dann kann man die Geschichte auch weiterlesen, wie es dann geht. Gott sagt dann zu Bileam sogar, dass er gehen soll. Und eigentlich, wenn man das, auch als ich das die ersten Male gelesen habe, ist es wie ein Widerspruch. Weil jetzt hat ja Bileam doch von Gott die Anweisung bekommen, er soll gehen. Und dann widersteht ihm aber auf dem Weg, widersteht ihm der Engel des Herrn mehrfach. Dann kommt es sogar so weit, dass auch der Esel spricht. Das ist wirklich eine sehr gute Stelle. Kann ich empfehlen, mal ganz zu lesen. Aber das Problem dabei ist, dass Bileam nicht das Wort des Herrn angenommen hat beim ersten Mal. Sondern in seinem Herzen war dieser Wunsch nach dem Wahrsagelohn und nach der Ehre drin geblieben. Das sagt auch Petrus im 2. Petrusbrief, 2. Petrus 2, Vers 15. Da redet er über Menschen, die den geraden Weg verlassen haben. Sie sind in die Irre gegangen und folgen dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Also Petrus hat es durchschaut, was in dem Herzen von Bileam drin war. Er hat den Lohn der Ungerechtigkeit geliebt. Er hat die Güter der Welt nicht als etwas betrachtet, was ihm sein Leben erhält, was einfach notwendig ist, aber, sondern er hat es geliebt. So wie das, was der Herr auch hier der Gemeinde vorgeworfen hat. Ihr liebt die Welt. Ihr wohnt dort, wo der Satan seinen Thron hat. Bileams Freude war nicht allein, dass er das Wort des Herrn austeilt. Und er hat nicht darauf vertraut, dass der Herr ihn versorgen kann. Sondern er hat das, was der Balak ihm angeboten hat, Gold und Silber, das hat er geliebt. Er hätte das wirklich sehr gerne gehabt. Und Balak sagt das auch an einer Stelle zu ihm. In Vers 17, ich lese es einfach kurz noch vor, 4. Mose 22, 17, sagt Balak sogar zu ihm: Ich will dir große Ehre erweisen und alles sagen, was du mir sagst, das will ich tun. Und als dann Bileam dann letztlich gekommen ist, sagt Balak dann zu ihm in Vers 37, warum bist du nicht gekommen? Für wahr kann ich dich nicht ehren. Ja, und das hat Bileam wollte diese Ehre von Balak. Und auf uns übertragen ist es auch die Ehre der Welt. Es sind materielle Güter, aber auch die Anerkennung von anderen Menschen. Wenn wir das lieben und abhängig davon sind, dann gehen wir einen Weg, der dem Herrn missfällt. Gott hätte Bileam beinahe getötet, wenn Gott ihn nicht noch gebraucht hätte für eine Sache, dann hätte der Engel ihn dort schon getötet. Und man sieht auch später, dass es für Bileam selber kein gutes Ende gab. Er hat zwar Israel nicht verflucht, sondern gesegnet, aber am Ende hat das Volk Israel ihn getötet. Das hat Gott auch aufschreiben lassen in Mose. Weil diese Krankheit, die er hatte, dass er die Welt geliebt hat, hat er nicht nur für sich behalten, sondern er hat damit auch noch andere angesteckt. Er hat zwar Israel gesegnet und es war der Geist des Herrn, der über ihn kam und diesen Segen ausgesprochen hat, aber Bileam hat noch etwas, man muss sagen, sehr Böses gemacht. Ein etwas sehr Schlaues, wie er doch Israel zu Fall bringen konnte. Und das war in Offenbarung 2 heißt es ja, dass er sie lehrte, dass er den Balak etwas gelehrt hat. Ich lese es nochmal vor. In Offenbarung 2, Vers 14. Welcher den Balak lehrte, einen Anstoß vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Wie hat Bileam das geschafft? Was hat er gemacht? Das kann man gleich in dem nächsten Abschnitt lesen, nach der Geschichte mit Bileam. Nämlich, dass Bileams Geschichte endet in Kapitel 24 und Kapitel 25 liest man das, was der Herr hier kurz zusammengefasst hat, diesem Sendschreiben. Hier sagt er, er hat sie gelehrt, Götzenopfer zu essen. Und in Kapitel 25 wird es beschrieben, wie das funktioniert hat. Und zwar heißt es da in Vers 1 auch, dass das Volk anfing, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Ja, Bileam hat also Balak den Tipp gegeben, schick doch deine Frauen nach Israel. Die Frauen, die Götzen anbeten, die anderen Göttern opfern, die der Festmähler machen. Wenn es da eine Vermischung gibt, so kann man Israel zu Fall bringen. Denn dann wird Gott selbst sich gegen sie wenden. So wie es hier in dem Sendschreiben auch heißt, ich werde Krieg führen gegen euch mit dem Schwert. Und das war eine Strategie, die funktioniert hat. Da sind reihenweise die Israeliten gefallen. Sie haben Unzucht getrieben mit den moabitischen Frauen, haben sie reingelassen. Und es ging sogar so weit, dass sie das nicht mal mehr heimlich am Ende gemacht haben. Es ist wie normal geworden. Und während einige darüber getrauert haben, über den Zustand, das ist ab in Vers 6, dann kam sogar ein Mann, der das ganz öffentlich gemacht hat, ein Vorsteher vom Volk. In 4. Mose 25, Vers 6 heißt es, und siehe, ein Mann aus den Kindern Israels kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern, vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, während sie weinten vor dem Eingang der Stiftshütte. Ja, wow, ja. Und in Vers 7, als geht es, ja, das ist dann die Rettung. Aber das sieht man, vor den Augen der ganzen Gemeinde hat er das gemacht und sie mit ins Zelt genommen, quasi wie mit ihr die Ehe zu schließen. Und das sieht jetzt der Pinehas in Vers 7. Als Pinehas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, dies sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand. Amen. Und er ging dem israelitischen Mann nach, hinein in das Innere des Zeltes und durchbohrte sie beide durch den Unterleib, den israelitischen Mann und die Frau. Da wurde die Plage von den Kindern Israels abgewehrt. Und das ist eine wirklich starke Sache. Das ist wieder die Strategie vom Feind, die wir am Anfang gesehen haben. Wenn er es nicht schafft, wie bei Smyrna, äußerlich mit Krieg zu gewinnen gegen uns, gegen das Volk Gottes, dann lässt er sich eine andere Strategie einfallen. Und das ist die Vermischung. Und in dem Sinne ist Balak auch ein Bild auf den Teufel. Er schickt seine Frauen, damit wir mit ihnen Unzucht treiben. Und das macht er aber sehr, sehr unbemerkt. Und das können kleine Dinge sein. Es ist ein schleichender Prozess, wie nach und nach moabitische Frauen sich einschleichen. Wo man anfängt, in einem Punkt zum Beispiel die Welt zu lieben. Das sieht man am Anfang vielleicht auch selber noch gar nicht. Dann fängt es dort an, dass man eine Liebesbeziehung zu dieser Sache aufbaut. Und dann kommt noch eine Frau, kommt noch eine Sache. Und dann fängt man auch an, dort eine Beziehung aufzubauen. Und so kommt nach und nach eine moabitische Frau nach der anderen rübergelaufen, bis am Ende man voll ist damit, bis das Volk sich komplett vermischt hat mit ihnen. Und ich hatte auch gedacht bei der Geschichte, na, das waren vielleicht ein paar und vielleicht dieser Simri hier, das war der israelitische Mann. Aber wenn man in Vers 9 nochmal liest, dann sieht man, das waren nicht ein oder zwei, sondern die Plage, die daraufhin kam, da heißt es, die Zahl derer aber, die an dieser Plage starben, waren 24.000. Das war keine kleine Sache. Das muss wirklich ein großes Ausmaß angenommen haben. Und ich habe das auch selber in meinem Leben gemerkt. Es gibt, der Feind probiert ständig, meine mit moabitischen Frauen meine Liebe für den Herrn zu klauen. Und dass ich an anderen Dingen hänge, dass ich an materiellen Dingen, dass ich sie liebe, darüber nachdenke, überlege, was ich mir kaufen will, aber auch an Dingen wie Nachrichten hängen und daran, was Menschen sagen, was gerade passiert. Es können so viele Dinge sein, die Kleinigkeiten sind, aber die unsere Liebe zu dem Herrn wegnehmen. Und das ist, ich bin mir sicher, dass es bei uns gibt, ich weiß es, weil der Feind listig ist und es heute seine Strategie ist. Und wir dürfen nicht naiv sein und sagen, oh, hoffentlich wird uns das nicht passieren. Nein, ich bin überzeugt, das passiert. Und der Feind macht das immer wieder. Aber deswegen gibt der Herr auch die Lösung. Einmal, er stellt sich mit dem vor, der das Schwert im Mund hat. Und hier gibt es auch den Pinehas. Das ist die Lösung für dieses Problem. Pinehas, der hat sein Speer genommen und er hat es nicht geduldet. Als er das gesehen hat, dass es da eine Vermischung gibt, dann ist er hin und hat nicht geredet, auch nicht versucht zu überzeugen, sondern er hat es genommen und hat wirklich kurzen Prozess gemacht mit dieser Sache. Und das ist auch die Lösung für uns, wenn wir merken, da hat unser Fleisch hat etwas anderes lieb gewonnen, da ist Vermischung reingekommen. Dann sollen wir nicht darüber, ja, das versuchen gut zu reden oder zu sagen, ja, ich kümmere mich später darum. Sondern wenn der Herr das sieht und wenn wir das sehen, dann müssen wir wie Pinehas diesen Speer nehmen und hingehen und diese Sache abschneiden oder abstechen sogar in diesem Sinn. Weil der Herr das hasst. Dadurch ist die Plage über das Volk Israel gekommen. Und in dem Sendschreiben sagt der Herr, wenn du nicht Buße tust, wenn diese Dinge nicht weggehen, dann komme ich selbst und führe Krieg mit meinem Schwert gegen dich. Das darf uns nicht passieren. Es war das Schlimmste für das Volk Israel, wenn der Herr selbst gegen sie war. Dann ging nichts mehr. Sie konnten nichts machen. Sie haben nur verloren und es gab eine Plage nach der anderen. Das ist wirklich ein schlimmer Zustand, aus dem wir rauskommen müssen. Und da dürfen wir nicht Kompromisse eingehen, sondern müssen klar dagegen stehen und diese Sache abschneiden. Auch eine Anwendung dazu. Ich habe mit einem Bruder auch diese Woche telefoniert und wir haben auch hatten Gemeinschaft darüber, wo unser Herz schon gewonnen wurde von moabitischen Frauen und sind das durchgegangen, haben ein paar Bereiche in unserem Leben abgecheckt. Zum Beispiel, wie sieht es aus mit Nachrichtenkonsum? Wo lese ich? Was schaue ich mir an? Wie sieht es aus? Wie oft schaue ich auf mein Handy, um Nachrichten zu beantworten oder auch um Dinge zu lesen, die nicht notwendig wären? Dann uns sind einige Punkte durchgegangen und haben gemerkt, da hat sich was eingeschlichen gehabt, was Kleines. Unbemerkt. Irgendwie habe ich selbst das nicht gemerkt, aber ich habe es dann gemerkt, nachdem ich es abgeschnitten habe. Wir haben dann nämlich uns auch gesagt, okay, das machen wir nicht mehr. Ich schneide das ab. Ich nehme mir nicht mehr so viel Zeit dafür, nach was zu schauen. Oder wenn ich zum Beispiel das Handy nehme und etwas besorgen will, dann habe ich ein Zeitlimit. Bis dahin muss ich das gefunden haben. Und ich schaue auch nicht noch was anderes, wenn mir was vorgeschlagen wird an. Weil ich, und jetzt, als ich das durchgesetzt habe, habe ich gemerkt, hui, früher hätte ich jetzt da mein Handy genommen und was nachgeschaut. Aber jetzt bin ich frei geworden und es hat sich unbemerkt eingeschlichen gehabt. Und das ist gut, das möchte ich auch immer wieder machen. Ich habe das schon öfter gemacht, so wie eine Bilanz zu ziehen, um zu schauen, wo hat sich was eingeschlichen, um das konsequent rauszukriegen. Amen. Die Lehre Biliams. Herr Jesus. Und etwas, was ich dadurch auch bekommen habe von dem Herrn, wenn wir diese Dinge abschneiden, es ist ja so, Jesus hat das hier genannt, durch diese Vermischung ist man Götzenopfer. Das heißt, man ernährt sich auch von etwas. Und das füllt das Herz und es macht es fett und hart gegen den Herrn. Aber wenn diese Dinge rausgeschafft werden, dann gibt es auch die Belohnung, die er in Vers 17 auch sagt. Nämlich, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Das ist das, was der Herr uns geben möchte. Er möchte sein Volk mit verborgenem Manna speisen. Und wenn wir uns aber für das Götzenopfer entscheiden, dann ist kein Platz mehr für das verborgene Manna. Aber im Umkehrschluss, wenn wir das aufhören, uns von Götzenopferfleisch zu essen, ernähren, dann hat der Herr auch Raum, uns das verborgene Manna zu geben, zu uns persönlich zu sprechen.
Amen, Herr.
Amen. Das zweite System, was der Herr auch noch kritisiert, ist Vers 15. Da sagt er, so hast du auch solche, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Was meint der Herr damit und was will er uns auch heute zeigen? Das Wort Nikolaiten setzt sich aus zwei Teilen zusammen, nämlich aus Niko, bedeutet herrschen, und Laiten, das sind wie die Laien, das Wort kennen wir heute noch, sagen die, die nichts zu sagen haben. Und das ist etwas, was schon mal vorkam, wenn wir uns erinnern. In Ephesus hat der Herr auch gesagt, du hast immerhin die Sache, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Und hier ist es die Lehre, damals die Werke. Was sind diese Werke? Es ist, wenn Geschwister über Geschwister herrschen. Und wenn es ein System wie das Klerus-Laien-System gibt, dass es welche, die auf einem höheren Stand sind, gibt und welche, die auf einem niedrigeren Stand sind, dass man sich gegenseitig beherrscht. Das ist etwas, was nicht vom Herrn kommt. Das zeigt er auch in Matthäus 20, in Vers 25. Da sagte Jesus aber rief seine Jünger zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Nationen diese beherrschen und die Großen über sie Gewalt ausüben. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Und so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dieses System, dass es also welche gibt, die über die anderen herrschen und Gewalt ausüben, das ist nicht vom Herrn, sondern es ist ein System, was auch aus der Welt kommt. Da sehen wir auch wieder die Vermischung mit der Welt. In der Welt kennen wir das, da gibt es einen Chef und es gibt welche, die haben nichts zu sagen. Und es ist eine ganz hierarchische Struktur und manche, die sollen auch nie was sagen. Die hören immer nur zu und dann führen sie aus. Aber bei dem Herrn ist es nicht so. Wir dürfen nicht das aus der Welt einfach übernehmen, sondern drei Kapitel weiter sagt er, das lese ich einfach kurz vor, in Matthäus 23, Vers 8, er sagt, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, ihr aber seid alle Brüder. Das heißt, alle auf einer Ebene. Und in Ephesus hatten sie auch dieses Bewusstsein. Wenn sie diese Werke gehasst haben, dann hatten sie auch das Bewusstsein. Aber es zeigt auch schon, dass es das schon gegeben hat. Dass einige über andere Gewalt ausgeübt haben, über sie geherrscht haben und dass andere sich unterworfen haben und auf einmal so eine Hierarchie reingekommen ist. Bei uns ist es heute eher anders. Ich denke, dass heute das von dem, was ich bisher gesehen habe, ist das Problem, geht das Problem nicht so sehr von denen aus, die herrschen wollen. Sondern wir leben irgendwie heute in einer Kultur, wo man ja gerne lieber den Mund zumacht und ein Laie ist und zuhört. Weil es einfach und bequem ist. Wenn ich sitze und konsumiere, dann bin ich nicht so herausgefordert. Aber was dann passiert, ist, dass man dieses System unterstützt. Das System kommt nicht nur dadurch, dass einige herrschen wollen und dadurch alle anderen unterdrücken, sondern es braucht auch noch die Vielzahl von denen, die dann die Laien sind. Und das ist wirklich das Problem, wenn viele bewusst sich in diese Passivität zurückziehen, dann passiert es ganz automatisch, dass ein Mangel entsteht. Wenn nur wenige etwas beitragen, dann gibt es einen Mangel. Und dieser Mangel muss ausgefüllt werden. Und den füllen natürlich auch nicht die aus, die sowieso sich schon zurückziehen, sondern das müssen dann die füllen, die schon aktiv sind. Und das bringt wirklich das System vom Klerus-Laien-System hervor, dass einige immer mehr in den Vordergrund treten müssen, um den Mangel auszufüllen, obwohl sie das selber gar nicht wollen. Ich merke auch, wie so schnell in mir Kritik aufkommt, wenn jemand öfter betet, zum Beispiel in einer Versammlung, dann das vierte Mal betet oder so, innerhalb von kurzer Zeit, dann kommt in mir auch schnell auf, warum betet er jetzt das vierte Mal schon? Und will er jetzt herrschen oder sich irgendwie groß machen? Aber wenn ich dann mal nachdenke, wie oft habe ich eigentlich schon gebetet und dann da null steht, dann ist klar, warum das Problem ist. Und das ist auch die Lösung für uns. Wenn wir nicht wollen, dass dieses System aufkommt, und es ist bei uns aufgekommen, das muss man sagen. Wir haben bei uns auch die Werke der Nikolaiten. Und ich hoffe, dass wir nicht an dieser Lehre festhalten. Weil der Herr, er hasst es. Er hat gesagt, er hasst diese Sache. Er möchte nicht, dass es bei uns ist. Und jetzt lasst uns wirklich den Weg des Herrn nehmen, da rauszukommen. Und er hat auch eine Lösung gegeben. In 1. Korinther 14 zeigt er, wie wir da rauskommen können. 1. Korinther 14, Vers 26. Was ist es also, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Zungenrede, hat ein Auslegen. Lasst das alles zum Aufbau geschehen. Ja, den Vers kennen wir, aber nur weil wir ihn kennen, dann lass unser Herz jetzt nicht hart machen, sondern diesen Vers nochmal aufnehmen. Ich war auch erinnert an Hesekiel, da hat der Herr gesagt, dass das Herz von dem Volk wie Diamant ist. So hart ist es geworden. Nicht mehr nur Stein oder Fett, sondern Diamant. Da geht nichts mehr. Und das darf nicht sein, wenn wir merken, unser Herz geht in diese Richtung und sagen, Herr, nimm dieses Herz weg. Ich mache es wieder weich. Ich möchte dein Wort annehmen. Und hier heißt es, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, hat eine Auslegung, lasst es alles zum Aufbau geschehen. Es ist wirklich für jeden was dabei. Es gibt keine Entschuldigung. An einer anderen Stelle heißt es auch noch geistliche Lieder, dass man sich dadurch ermutigt. Also es gibt gar nichts, wo man sich selbst, wenn man, es gibt einen Bruder, der kann nicht reden. Das ist sehr traurig, aber er kann Amen sagen und das sagt er dazu. Und manchmal kann er ein paar Worte sagen und das ergreift er. Und da bin ich sehr froh, wenn er das macht. Aber er kann auch Bibelverse schicken und mit dabei sein. Und es gibt wirklich keinen Hinderungsgrund für uns, dass wir nicht etwas mit einbringen. Und der Herr fordert es auch von uns. Er möchte, dass der ganze Reichtum, den er uns allen gibt, dass er zum Ausdruck kommt. Er möchte, dass wir ihn gemeinsam loben, dass wir gemeinsam sein Wort essen, austeilen, dass wir alle unsere Stimme erheben zu ihm, dass wir beten. weil wir alle zu seinem Leib gehören. Er hat nicht davon geredet, dass irgendwie ein Paar das Haupt sind und der Rest muss sich unterordnen, sondern er hat das gezeigt in Korinther 12, also zwei Kapitel vorher. Da sagt er in 1. Korinther 12, ab Vers 12, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, doch ein Leib sind, so auch der Christus. Und an anderer Stelle sagt er, dass er das Haupt ist und wir sind die Glieder. Und den Vers, den ich noch zeigen wollte, das war in ab Vers 15. Da heißt es, wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er etwa deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen im Leib, wie er gewollt hat. Amen. Wir können nicht sagen in der Versammlung, ich bin kein Auge, also ich habe quasi diese Sache nicht gesehen, die anderen gesagt haben, deswegen darf ich nichts sagen. Wenn ich vielleicht das nicht verstanden habe, die eine Sache, oder nicht weiß, was gerade passiert ist. Nur weil ich das nicht gesehen habe, bleibe ich jetzt ruhig für die Versammlung. Das dürfen wir nicht sagen, denn vielleicht sind wir ein Ohr und haben etwas von dem Herrn gehört, was sonst keiner gehört hat, weil der Herr es dir gegeben hat, damit du es weitergibst. Und wenn du nichts gehört hast, dann bist du vielleicht eine Nase. Und die Nase braucht man, um Sauerteig zu riechen. Und wenn du Sauerteig riechst und du sagst aber nichts, dann wird er größer. Und es gibt keine Entschuldigung. Jeder von uns hat eine Funktion. Und der Herr hat es hier, wie er in Korinther gesagt hat, er hat es so gemacht, wie er gewollt hat. Wir können nicht sagen, okay, ich hätte es aber lieber gerne anders. Und wenn ich anders wäre, dann würde ich auch mehr sagen. Nein, der Herr hat dich dorthin gesetzt, wo du bist, so wie du bist. Und mit der Funktion, die er für dich auch vorgesehen hat. Und das sollen wir ausführen. Und dann gibt es auch automatisch kein Klerus-Laien-System mehr. Weil dann sind alle froh und loben den Herrn für den Reichtum, den es gibt. Dann muss niemand einspringen und den Mangel ausfüllen, weil es kein Mangel da ist. Und der Herr ist derjenige, der nämlich den Mangel ausfüllt. Nicht durch einen Bruder oder durch zwei, sondern durch alle Glieder, die am Leib sind.
Amen.
Amen. Herr Jesus.
Amen.
Amen. Lass uns noch das Sendschreiben fertig lesen. Noch Vers 16 und 17. Wollt ihr drüben Sternecker Straße nochmal lesen? Offenbarung 2, 16 und 17.
Wenn aber nicht, werde ich schnell über dich kommen und werde Krieg gegen dich führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als der ihn empfängt.
Amen. Amen. Ja, das wollen wir nicht. Ich möchte das nicht erleben, dass der Herr gegen uns Krieg führen muss. Denn wenn wir diese Dinge nicht wegschaffen, dann wird der Herr gegen uns Krieg führen. Das hat er hier gesagt. Aber wir wollen so sein, wir wollen sein, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wir wollen überwinden. Wer überwindet? Amen.
Amen.
Und die Gelegenheit zu überwinden ist auch jetzt. Sie ist immer jetzt. Sie ist nicht morgen oder übermorgen. Ich habe eine Erfahrung gemacht, dass man das muss ich vorher sagen, es heißt ja hier, dass es mal an der Lehre festhält. In Ephesus waren es noch die Werke, aber wenn es etwas eine Lehre geworden ist, dann hat es sich schon etabliert. Dann ist es schon fest drin. Und wenn man dann hält man daran fest. Und das dürfen wir nicht zulassen, dass so etwas sich einschleicht und festsetzt. Und ich habe das gemerkt, das geht sehr schnell. Schlechte Gewohnheiten kommen schnell. Ich habe vor einiger Zeit war wieder eine Konferenz und ging darum, am Wort mitzudienen. Und ich weiß nicht warum, aber in meiner Seele war die Einstellung, ich möchte diesmal nicht mitdienen am Wort. Und ich wusste schon in mir drin, das ist nicht richtig, dass ich mich da einfach rausnehme und von der Verantwortung zurückziehe. Aber ich habe es durchgezogen und es auch ein bisschen heimlich gemacht und habe mir vorgenommen, beim nächsten Mal, dann bin ich da umso mehr dabei. Und das ist ein echter Trugschluss gewesen, weil die Unlust war beim nächsten Mal viel größer. Das war wirklich, da bin ich sehr erschrocken, weil ich einmal gesagt habe, ja, ich mache das später oder ich verschiebe das. Ich möchte diesmal nicht, aber beim nächsten Mal dafür umso stärker. Das ist ein Betrug. Damit betrügt man sich selbst. Und dann musste ich beim nächsten Mal Buße tun. Es war viel schwieriger, umzukehren und wieder mit in die Verantwortung reinzustehen. Genauso ist es auch mit dem Gebet. Wenn man sagt, heute bete ich nicht, dann ist es beim nächsten Mal. Dann ist es beim nächsten Mal nicht einfacher, sondern es macht es noch schwerer. Umso mehr man daran festhält und diese Gewohnheit beigibt, dann verfestigt sie sich. Deswegen nehmen wir das Schwert, um auch zu sagen, nein, ich schneide es ab. Ich lasse diese Gedanken nicht zu, sondern ich wende mich jetzt. Ich tue jetzt Buße. Ich überwinde jetzt. Ich verschiebe es nicht. Und dann wird der Herr auch die Belohnung geben. Und dieser weiße Stein, finde ich, zeigt auch noch einen sehr, sehr guten Aspekt, der auch hilfreich ist in der Versammlung. Ich merke das schon. Ich habe oft auch Furcht davor, und was zu sagen. Und dann kommen Gedanken, was werden die anderen denken über das, was ich sage. Aber dieser weiße Stein, über den heißt es, da steht ein Name drauf. Da würde ich auch vielleicht erstmal denken, oh, das ist gut. Der Herr gibt mir einen Namen. Das möchte ich am besten jetzt schon allen erzählen, was der Herr mir mal dafür einen Namen geben wird. Aber auf dem Namen, da heißt es, auf dem Stein, da steht geschrieben ein Name, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Das ist erstmal nicht so meine Vorstellung. Ich möchte natürlich, dass das Gute über mich alle wissen und das Schlechte die Leute nicht wissen und sie auch nicht schlecht über mich denken. Aber dieser Stein zeigt die besondere Beziehung zwischen dem Herrn und uns. Der Herr gibt uns persönlich einen Namen, der für uns ist, der die Beziehung zu uns ausdrückt, was er in uns sieht und was er in uns vorgebracht hat. Und das ist nicht, damit die anderen auf uns schauen und sagen, oh, wie toll und wie gut, was für einen tollen Namen du hast, sondern es ist eine persönliche Sache zwischen dem Herrn und uns. Und so müssen wir das auch heute schon lernen. Auch im Gemeindeleben geht es nicht darum, was die anderen über uns denken. Ob unser Beitrag besonders gut war. Ja, diese Gedanken wollen auch bei mir kommen. Wenn ich mitteile, versucht der Feind anzugreifen, zu sagen, ja, du musst eine gute Botschaft geben. Und hoffentlich denken die anderen gut über dich. Und dann nehme ich auch den Speer und sage, nein. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Herr spricht durch uns. Es geht auch darum, in der Gebetsversammlung, dass wir zu dem Herrn beten. Dass wir nicht ein gutes Gebet sprechen, wo die anderen denken, gut gemacht. Sondern, dass wir wirklich unseren Fokus auf dem Herrn haben und nur von ihm auch die Belohnung erwarten. Das ist dieser Stein, den wir auch, wenn wir es lernen, heute so zu leben, ein Wohlgefallen für den Herrn, dann werden wir von ihm auch diesen Stein bekommen mit dem Namen. Weder sollen wir die Anerkennung der Welt suchen, in ihren Augen etwas zu sein, noch auch von den Geschwistern auf Anerkennung von ihnen aus zu sein. Und das auch der Psalm, den Clemens vorhin schon erwähnt hat, da ist ein sehr guter Vers darin, Psalm 73, Vers 25. Da schreibt er, wen habe ich im Himmel außer dir? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Das sagt der Psalmist zu Gott. Das möchte ich auch völlig in meinem Herzen haben, dass ich an nichts anderem gefallen habe. Nicht an der Anerkennung der Menschen, der Welt, sondern ich möchte gefallen haben an dem Herrn und daran, dass er auch mir am Ende das Zeugnis ausstellt. Dass er mir den weißen Stein gibt und auch wie zu den Knechten in Matthäus 25 sagt, recht so, recht so. Das ist das, wonach ich mich sehne und was das Einzige in meinem Leben sein soll, wonach ich streben möchte. Amen.
Herr, wir loben dich, Herr. Amen. Herr, wir beten, dass dein Wort noch mehr in uns scheidet. Herr, dass wir auch in deinem Haus alle auf dich ausgerichtet sind. Herr, dass wir alle unseren Teil für den Aufbau der Gemeinde beitragen. Oh Herr, Amen. Herr, du bist unser Meister und wir sind alle Brüder. Amen. Herr, wir danken dir für die Wirklichkeit in Zion. Amen.